Ja, ich möchte heute über ein besonderes Thema predigen. Und zwar habe ich es mal genannt, der glimmende Docht im Sturm. Oder man könnte es auch nennen, kann der glimmende Docht im Sturm ausgehen? Fragezeichen. Da möchte ich verschiedene Aussagen betrachten vom Herrn Jesus selbst, auch sein Handeln betrachten und dann einige Aussagen aus den Briefen und vielleicht noch aus den Psalmen, um dieses Thema etwas zu erörtern. Ich denke mal, wenn man es als Frage stellt, was würden die meisten antworten? Also kann der glimmende Docht im Sturm ausgehen? Ja, die meisten sagen ja. Sagt jemand nein? Sagt niemand nein?
Wenn es wirklich
dann sind wir mal gespannt, auf was für einen Schluss ich kommen werde. Und zwar ist der Bezug natürlich ist auf Menschen bezogen. Jesus macht eine Aussage in Bezug auf den glimmenden Docht und in Bezug auf das geknickte Rohr. Man könnte die Frage auch so stellen, kann das geknickte Rohr im Sturm brechen? Und was ist da die Antwort? Ich denke, jetzt ist die Antwort vielleicht schon eine andere als vorher. Ja?
Es ist schon geknickt.
Er kann es brechen. Brechen oder zerbrechen? Also ihr dürft wieder strecken, ja, nein. Also jetzt, ich merke schon, jetzt traut sich niemand mehr was zu sagen. Also ich möchte erst auf einige Aussagen eingehen, die der Herr Jesus macht, die sich nicht direkt darauf beziehen, aber durch diese Aussagen, die er tätigt, wird uns das vielleicht dann etwas klarer. Und dann wollen wir den Vers selbst betrachten. Wir schauen erstmal Matthäus 11, Vers 28, da geht es um die Mühseligen und Beladenen. Da sagt der Herr Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und Jesus sagt das in einem Zusammenhang, wo er selber vorher gesagt hatte, dass er es den Unmündigen offenbart, beziehungsweise der Vater es den Unmündigen geoffenbart hat. Und zwar, das lesen wir ab Vers 25, da sagt der Herr, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Also hier sehen wir, dass Gott souverän ist im Offenbaren. Er offenbart die Wahrheiten des Wortes, die Wahrheiten des Evangeliums den Unmündigen. Und nicht nur der Vater offenbart, sondern wir sehen hier auch, dass der Sohn da eine wichtige Rolle spielt, weil ihm alles übergeben ist. Da heißt es dann, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Hier sehen wir, dass der Sohn offenbart und er offenbart es demjenigen, den er es offenbaren will. Und dann kommt diese Aussage, die wir hier lesen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und wer ist mühselig und beladen? Diejenigen sind mühselig und beladen, die ihre Schuld, ihre Sünde erkannt haben, denen das aufgezeigt worden ist, und sie kommen zum Herrn. Die anderen wollen nicht kommen, sie lehnen es ab. Aber die Mühseligen und Beladenen, die Niedergedrückten, das sind diejenigen, die zum Herrn kommen und die vom Herrn erquickt werden, die aufgerichtet werden und die erfahren, wie sanftmütig und wie von Herzen demütig der Herr ist. Sie dürfen erfahren, wie sie Ruhe finden für ihre Seelen. Und das Joch, das sie zu tragen bekommen, das Joch des Herrn ist ein sanftes Joch und die Last ist leicht. Also hier sehen wir einiges über die Eigenschaften des Herrn. Wir sehen, wie barmherzig er ist, wie demütig er ist und wie er eben die Menschen zu sich ruft, wie er die mühseligen Beladenen zu sich ruft. Auch im Johannesevangelium möchte ich zwei Stellen betrachten, Johannes 6, Vers 37 oder ab Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Auch hier sehen wir wieder, das, was der Vater dem Sohn gibt, das kommt zum Herrn, und wer zum Herrn kommt, wird nicht hinausgestoßen. Und dann lesen wir weiter, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wir sehen also, dass es der Wille des Vaters ist, dass niemand, ohne Ausnahme niemand, der dem Sohn anvertraut wurde, vom Vater, dass niemand von ihm, von diesen verloren geht, sondern er soll auferweckt werden am letzten Tag. Er hat die Verheißung, dass er auferweckt werden wird, und er ist sich gewiss, dass diese Verheißung auch eintreten wird, weil er ja den Sohn sieht. Er hat den Sohn gesehen, er hat an ihn geglaubt, auf ihn vertraut, und er wird auferweckt werden. Wenn wir weiterblättern zu Johannes 10, Johannes 10, ab Vers 14, da lesen wir: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Hier sehen wir, dass der Herr Jesus der gute Hirte ist. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er kümmert sich um die Schafe. Er kümmert sich um die starken Schafe. Er kümmert sich um die schwachen Schafe. Er kümmert sich um alle Schafe, weil er als der gute Hirte auch dafür sorgen muss, dass diese Schafe sicher sind, dass keines dieser Schafe verloren geht. Und wir kennen auch das Gleichnis mit den 100 Schafen. Wenn ein Schaf sich von der Herde entfernt, dann geht der gute Hirte diesem Schaf hinterher und sucht es auf. Er lässt die anderen allein, er sucht dieses Schaf auf und bringt es zurück zur Herde. Und auch wenn das Schaf ein sehr dummes Schaf ist, ein Schaf, das ständig wegläuft und sich irgendwo im Gestrüpp verfängt, kümmert sich der Hirte um dieses Schaf und er bringt es zurück und er bringt es zur Herde und bringt es in Sicherheit. Deswegen ist er ja der gute Hirte. Der Mietling hingegen, der flieht. Sobald die erste Gefahr kommt, sobald der Wolf kommt, flieht der Mietling. Er hat Angst, er verteidigt die Schafe nicht. Aber so ist der Hirte gar nicht. Der Hirte war bereit, sein Leben zu lassen. Und deswegen, weil er sein Leben gelassen hat, wie viel mehr wird er dafür sorgen, dass seine Schafe in Sicherheit sind und dass sie auch sicher am Ziel ankommen, wo der Hirte sie hinführt. In Lukas 15, da lesen wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, der den Vater verlassen hat, der die Familie verlässt und in ein fernes Land zieht. Und das ganze Vermögen, das ganze Erbe, das er schon in vornherein bekommen hat, das verschwendet er und führt ein Leben in Gottlosigkeit. Und er kommt in eine große Not, weil eine Hungersnot über das Land kommt. Er weiß nicht mehr weiter. Er muss sich sogar sorgen, was er essen kann. Den Schweinen geht es besser. Und dann heißt es in Vers 17, er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und das tut er dann. Er geht wirklich zurück zu seinem Vater. Und der Vater antwortet dann in Vers 22, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wir wissen auch, dass der Bruder mit dieser Behandlung des Sohnes gar nicht einverstanden war. Er war eifersüchtig, es hat ihm nicht gefallen, dass der Vater gütig war. Und wir sehen aber daran, dass Freude im Himmel ist über einen Sünder, der umkehrt, der zurückkehrt. Und wenn er wirklich kommt und auch seine Schuld einsieht, seine Schuld bekennt, wird er gnädig vom Herrn angenommen mit Barmherzigkeit und nicht mit Tadel. Das ist auch etwas, was uns die Eigenschaft Gottes zeigt, wie er auch bereit ist, seine Arme zu öffnen. Und wenn dann dieser verlorene Sohn zurückkommt, nimmt er ihn an und macht ihm überhaupt keine Vorwürfe. Wir sehen das hier. Er hätte erstmal eine Liste von Dingen aufzählen können, die der Sohn falsch gemacht hat. Hätte es ihm vorwerfen können und sagen, aber wenn du dich jetzt anstrengst, wenn du dir Mühe gibst, es zukünftig anders zu machen, dann darfst du wieder ins Haus zurückkommen und die Gemeinschaft mit mir haben. Aber das tut er nicht, sondern er feiert ein Fest und freut sich und sagt allen, sie sollen fröhlich sein und sich freuen, dass dieser verlorene Sohn, der tot war, dass er zurückgekommen ist, dass er umgekehrt ist und dass er lebendig geworden ist. Wir sehen hier auf der einen Seite, dieser verlorene Sohn, er musste dahin kommen, seine Sünde zu erkennen. Er wird nicht einfach angenommen, ohne diese Sünde zu erkennen, aber er hat diese Schuld erkannt und hat praktisch gesprochen, dass er gegen ihn und gegen den Himmel gesündigt hat und das war genug. Er hat ihm da nicht noch weitere Lasten aufgelegt oder ihm das Leben schwer gemacht, sondern hat ihn wirklich väterlich angenommen. Das sind jetzt einige Aussagen und wenn wir die Evangelien durchlesen, dann sehen wir viele Beispiele für die Barmherzigkeit Gottes und wie besorgt er um die Seinen ist, wie er sich um seine Schafe kümmert. Und das ist eben auch festzuhalten, dass es nicht allgemein universell gültig ist, sondern es wird hier auch immer betont, dass es um diejenigen geht, die der Vater dem Sohn gegeben hat, die ihm anvertraut sind, die zu seiner Herde gehören und dass sie vom Herrn zurechtgebracht werden, dass der Herr wie ein Hirte sich tatsächlich um seine Schafe sorgt. Gut, wir haben auf der einen Seite die Aussagen, die der Herr Jesus trifft und dann haben wir die direkte Aussage, die sich jetzt auf den glimmenden Docht bezieht. Das sehen wir im Matthäusevangelium und zwar ist das aus dem Buch Jesaja eine Verheißung auf den Messias, die hier zitiert wird. Da heißt es in Vers 18, also Matthäus 12, Vers 18, siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Ja, wir sehen hier, dass das geknickte Rohr nicht zerbrochen wird und der glimmende Docht wird nicht ausgelöscht. Der Messias löscht es nicht aus, sondern vielmehr kümmert er sich gerade um dieses geknickte Rohr, er kümmert sich um den klimmenden Docht. Er nimmt sich dieses geknickten Rohrs an und er nimmt sich des klimmenden Dochtes an. Und das wird auch deutlich in seinem Handeln, wie er gehandelt hat. Er ist nämlich oft denjenigen nachgegangen, die schwach waren, die verachtet waren, denen, die in der Gesellschaft nichts galten. Er hat sich um sie gekümmert, er hat mit Sündern gegessen und hat die Sünder zur Buße gerufen. Wir sehen auch in seinem Handeln an seinen Jüngern. Wir wissen zum Beispiel um Petrus, wie Petrus den Herrn verleugnet hat. Und nach seiner Auferstehung tadelt er ihn nicht. Er fragt ihn, ob er ihn liebt. Und natürlich sehen wir hier, dass er ihn darauf anspricht. Aber er sagt ihm, er soll die Lämmer weiden. Und Petrus wurde es vorausgesagt, er wird den Herrn verleugnen. Er wird ihn dreimal verleugnen. Genauso ist es passiert. Und dennoch gebraucht ihn der Herr nachher als sein Werkzeug in der Apostelgeschichte. Ist er derjenige, der die Menschen zur Umkehr ruft, der das Evangelium verkündigt und das Werkzeug, das Gott gebraucht, dass viele zum Glauben an den Herrn kommen. Also der Herr Jesus hat es nicht nur gesagt, sondern er hat auch danach gehandelt und war hier in allem ein Vorbild. Im Markus-Evangelium in Kapitel 4, Vers 35, da finden wir den Bericht von, wie Jesus den Sturm stillt. Ich möchte ihn kurz vorlesen. Da heißt es, und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Hier sehen wir, wie die Jünger in einen Sturm hineingeführt werden und es tatsächlich den Anschein macht, als ob der Herr Jesus sich nicht darum kümmert. Er schläft. Er scheint von dem Sturm überhaupt nichts mitzukriegen und er macht sich da bequem, während die anderen Angst haben und sich sorgen, dass sie umkommen. Wir wissen aber, dass diese Situation vom Herrn herbeigeführt wurde, um die Jünger eben etwas zu lehren. Der Sturm musste über sie kommen. Der Herr wartet so lange, bis sie in größter Not sind. Und wir wissen, dass es sowohl zur Errettung nötig ist, dass wir uns unserer Verlorenheit bewusst sind, um gerettet zu werden. Aber wir wissen auch, dass die wir im Glauben stehen, dass auch wir in Stürme hineingeführt werden, dass wir Stürme brauchen, um tatsächlich das Vertrauen auf den Herrn zu lernen. Der Vergleich des Ertrinkenden passt da immer gut. Wenn jemand am Ertrinken ist und man versucht, ihn zu retten und er hat noch viel Kraft, ist es sehr schwierig, ihn aus dem Wasser rauszukriegen, weil er sich unbewusst wehrt und sich nicht einfach mitnehmen lässt. Und deswegen tun oder handeln manche so, dass sie warten, bis er fast wirklich ertrinkt und keine Kraft mehr hat und erst dann nehmen sie ihn und ziehen ihn raus ans Ufer. Und so ist es ja auch mit dem Heil, mit der Errettung der Seele. Wir müssen in große Not kommen, wir müssen dahin kommen, dass wir merken, wir können uns selbst nicht retten und nur der Herr kann uns retten und in dieser Not dann zum Herrn rufen und er errettet uns, er zieht uns zu sich. Dann aber auch für die Gläubigen Auch die Gläubigen müssen, wie ich gesagt habe, in Stürme hineinkommen, um wirklich ernsthaft zum Herrn zu rufen, um zu erkennen, dass der Herr alles in der Hand hält und dass er in dieser Not dann eingreift. Wir wissen das aus Beispielen aus der Schrift, wir wissen das auch von Zeugnissen, wie bei bestimmten Situationen, zum Beispiel bei Hudson Taylor, als er das erste Mal nach China gesegelt ist, wie er in einen Sturm hineinkam und das Schiff fast unterging und er auch ins Zweifeln kam, ob wirklich sie das überleben werden. Und der Herr hat aber im letzten Moment eingegriffen und hat den Sturm zum Stillstand gebracht. Da werde ich nochmal drauf eingehen, wenn wir dann die Briefe betrachten. Aber diese Stillung des Sturmes ist etwas, was sehr illustrativ auch dafür ist, was der Wandel mit dem Herrn eben ausmacht und wie der Herr es tatsächlich möchte, es ihm wohlgefällt, solche Stürme über uns kommen zu lassen und letztendlich dadurch unseren Glauben zu stärken, unser Vertrauen auf ihn zu stärken, sodass man im Nachhinein gestärkt aus dem Sturm hervorgeht. Und hier wird es auch deutlich, was den klimmenden Docht angeht. Menschlich gesehen geht natürlich jeder klimmende Docht aus, der in einen Sturm kommt. Oder das Rohr bricht, wenn es großem Wind ausgesetzt ist. Aber da der Herr als der Hirte für seine Schafe sorgt, weiß er auch um die schwachen Schafe. Es gibt Zeiten im Leben, wo man sehr schwach ist, wo man meint, dass man nicht weiterkommt, wo man meint, man hat nur ganz wenig Glauben und Vertrauen auf den Herrn und sich Sorgen macht um den nächsten Schritt, um den nächsten Tag, um den nächsten Monat, wo man auf die Verheißungen nicht vertraut, oder wenn man die Verheißungen anschaut, dann gehen sie nicht ins Herz und man hat keine Lust auf das Wort oder man hadert mit Gott. Es gibt so viele Situationen, wo diese Flamme sehr schwach sein kann und wo man meint, sie ist wirklich dabei zu erlöschen. Und dann noch ein großer Sturm, der um einen herum tobt. Das kann allerlei Dinge angehen oder betreffen, Streitigkeiten in der Familie, seien es Auseinandersetzungen, seien es finanzielle Probleme. Das gibt eine große Liste an Sorgen, die versuchen, den Glauben zu hemmen und den Glauben zu ersticken. Und so, dass viele schon gesagt haben und das erfahren haben, dass der Sturm zu groß ist, zu heftig ist und dass sie selber kaum einen Ausweg sehen, kaum eine Möglichkeit sehen, dass wirklich hier eine Änderung kommt und dass der Herr hier etwas verändert. Der Glaube ist in solchen Situationen dann oft wirklich sehr klein. Aber genau das führt der Herr herbei, der souverän ist, der über alle Stürme herrscht, der allen Stürmen gebietet und der alle Situationen in seiner Hand hält. Wir sehen das auch bei Martin Luther. Er ist oft in sehr große Stürme hineingekommen, wo alle seine Freunde Angst hatten. Sie hatten Angst um ihn. Sie sind zu ihm gekommen und haben gesagt, du wirst das nicht überleben, der Papst und die Kirche und alle sind gegen dich und der Kurfürst wird dich verjagen. Und es sah wirklich so aus, als ob er verjagt würde. Und Luther war gerade in solchen Situationen voller Glaubenszuversicht, voller Vertrauen auf den Herrn, dass er seine Sache hinausführt. Er war so voller Zuversicht, dass er sogar seinen Freunden Mut gemacht hat, dass diejenigen, die gar nicht direkt betroffen waren, sie sind gestärkt worden durch seinen Glauben und durch sein Vertrauen in diesem Sturm. Und er hatte da dieses feste und tiefe Vertrauen, dass Gott alles in der Hand hält, dass er alles lenkt und dass er es nach seinem Willen tun wird. Und wenn er dabei umkommt, dann kommt er um. Und wenn er es erhalten möchte, dann wird er, wenn er ihn erhalten möchte, dann wird er erhalten. So sehen wir das auch bei Paulus, wenn wir sein Leben anschauen, wenn wir seine Probleme, seine Stürme, seine Leiden anschauen. Da gab es immer wieder Situationen, wo er auch der Verzweiflung nahe war. Wir lesen davon im 2. Korintherbrief. Ab Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unsere Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solcher großer Todesfahr gerettet und rettet uns noch, und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unseretwillen. Also wir sehen hier, dass Paulus sagt, sie hatten übermäßig schwer zu tragen. Es war über ihr Vermögen hinaus. Sie sind verzweifelt an ihrem eigenen Leben. So schlimm war diese Bedrängnis, so schlimm war dieser Sturm, in den sie hineingeführt wurden. Und in Vers 9 sagen sie, sie hatten das Todesurteil. Sie haben schon gesagt, wir werden sterben, wir werden umkommen, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und das ist das Ziel, das der Herr hat, dass wir nicht auf uns selbst vertrauen, solange wir Herr der Lage zu sein scheinen, solange alles glatt läuft und wir meinen, wir haben es in der Hand, sind wir in der Gefahr, auf uns selbst zu vertrauen. Wenn wir aber die Lage nicht mehr in der Hand haben, wenn wir die Umstände nicht mehr lenken können oder nicht mehr, ja, es ist ja klar, dass wir sie sowieso nicht lenken, aber man meint es und in solch einer Situation wird es deutlich, wir können es nicht lenken, wir haben es nicht in der Hand, dann greifen wir nach Gott, wir sollen zum Herrn greifen, um auf ihn zu vertrauen, auf ihn, der die Toten auferweckt. Und das musste selbst Paulus erfahren. Er musste erfahren, dass er in solch einen Sturm kam und dann auf den Herrn vertrauen, auf ihn, der die Toten auferweckt. Und so wurde auch sein Glaube gestärkt, sein Vertrauen wurde gestärkt durch diese schweren Leiden. Und wir sehen auch, wie er Gott, den Gott alles Trostes nennt. Er ist der Gott alles Trostes, weil er tröstet in der Bedrängnis. In der Bedrängnis darf man den Trost Gottes erfahren. Und wenn man den Trost Gottes erfährt, wird man auch dadurch befähigt, andere zu trösten. Somit ist Leiden auch dazu da, dass man lernt zu trösten. Denn wenn man gewisse Dinge nicht durchgemacht hat, Stürme nicht erfahren hat, Stürme nicht erlebt hat, und man hat mit jemandem zu tun, der sich in einer schwierigen Situation, in einer schwierigen Lage befindet, der sich in einem großen Sturm befindet und spricht ihm dann gut zu. Gott wird es schon regeln, Gott wird es schon machen, ohne wirklich zu wissen, wie es dem anderen geht, was er gerade durchmacht. Dann ist es schwierig, ihn wirklich zu trösten. Aber wenn man genau weiß, in welch großem Sturm man sich selbst befand, in welch dunkles Tal man hineingeführt wurde und dort dann gelernt hat, auf den Herrn zu blicken, auf den Herrn zu vertrauen und den Trost des Herrn erfahren hat, dann ist man auch fähig, andere zu trösten und die anderen merken dann, dass es wirklich ein wahrer Trost ist, der ihnen da zuteil wird, der ihnen da weitergegeben wird. Wir sehen hier auch in allem, was Paulus ausdrückt, dass es ein gemeinsames Leiden ist. Sie haben Anteil an den Leiden. Sie machen gewisse Leiden durch. Er macht gewisse Leiden durch, aber nicht unbedingt zur gleichen Zeit, aber gemeinsam nimmt man Anteil daran, an den Nöten der anderen, an diesem Sturm, in dem der andere sich befindet und fleht und bittet gemeinsam zum Herrn, dass er eingreift, beziehungsweise dass er uns auf den Felsen führt oder denjenigen auf den Felsen führt und erhebt, der ihm zu hoch ist. Ich finde diesen Vergleich immer wieder so schön mit diesem Felsen, wenn wir uns das vorstellen, der Sturm tobt, der Sturm ist heftig Und der Herr kommt und erhebt uns über diesen Sturm. Der Felsen ist weit über den Wolken und der Sturm tobt unten vielleicht weiter. Aber wir sind nicht mehr dort. Wir sind über diesen Sturm erhoben, weil der Herr uns seinen Trost und seinen Frieden schenkt, uns neuen Mut gibt, uns neue Kraft gibt. Und wir auf den Herrn blicken dürfen durch sein Wort und durch die Verheißungen. So ist es auch tatsächlich so, dass er eingreifen kann. Er kann sprechen zu diesem Sturm, dass der Sturm still werden soll, so wie er dem Sturm auf dem See tatsächlich geboten hat. Und er hat ihm zum Erliegen gebracht und es war alles ruhig. Es war ruhiges Wasser, es hat nicht mehr gestürmt und die Jünger haben sich gefürchtet, weil sie gemerkt haben, der Herr Jesus hat Macht über die Stürme und so kann er auch zur rechten Zeit in den Stürmen Einhalt gebieten, die uns betreffen. Und er weiß, wie viel wir tragen können. Er weiß genau, was für uns gut ist. Und wir dürfen auch wissen, durch den Römerbrief, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten gereichen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Sogar die Dinge, die uns nachteilig erscheinen. Sogar die Dinge, die wir gar nicht so gern haben. Dinge, die, von denen wir sagen, die bringen uns eigentlich dem Herrn nicht näher. Dinge, die uns so große Not machen, dass wir Probleme haben, uns aufs Bibellesen zu konzentrieren. Alle Umstände wirken zusammen. Alle Umstände wirken zusammen zum Besten für diejenigen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und das ist ein großer Trost, das zu wissen und wirklich zu wissen, dass der Herr den glimmenden Docht eben nicht auslöscht, sondern er kann diesen glimmenden Docht auch zu neuer Flamme entfachen und kann neue Kraft schenken, kann neue Gnade schenken, dass man die Verheißungen und die Gnade, die uns gegeben ist, erkennen darf und in der Gnade des Herrn wachsen darf. Wenn wir im 2. Korintherbrief bleiben, da sehen wir im 4. Kapitel, Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Der äußere Mensch geht zugrunde, er wird zugrunde gerichtet, aber der innere, der wird Tag für Tag erneuert und darauf hat Paulus auch vertraut. Und er hat betont, die Bedrängnis ist schnell vorübergehend und leicht. Im Vergleich mit der Ewigkeit ist jede Bedrängnis nur kurz. Sie geht vorüber, sie geht vorbei und im Vergleich eben damit ist sie leicht. Es ist eine leichte Bedrängnis. Und die Herrlichkeit ist eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und dann, wie er sagt, wir sehen nicht auf das Sichtbare. Wenn wir auf die Stürme schauen, auf die Umstände schauen, auf das, was uns Probleme bereitet, schauen und uns dadurch niederdrücken lassen, dann sehen wir auf das Sichtbare. Dann sehen wir auf das Zeitliche. Aber Paulus betont, dass was sichtbar ist, ist eben zeitlich. Und wenn es zeitlich ist, wird es vergehen. Es wird vorbeigehen. Es wird nicht mehr da sein. Und was unsichtbar ist, das ist ewig. Die ewige Herrlichkeit, die wir nicht sehen können, das Erbe, das uns im Himmel aufbewahrt ist, das ist ewig und es ist uns sicher, denn es ist dort sicher aufbewahrt. Hierdurch lernen wir auch, dass wir bewusst unseren Blick in eine andere Richtung lenken müssen in solchen Situationen, dass wir nicht, wie Petrus es getan hat, auf die Wellen schauen, dass wir auf die Wellen blicken und Angst bekommen. Entschuldigung. Sondern, dass wir auf das Ewige schauen, auf das Erbe, das uns bereitet ist. Und im Vergleich damit wird dann das alles klein. Es verschwindet, es muss dahinschwinden. Wenn wir immer noch im 2. Korintherbrief bleiben, da sehen wir, dann im Kapitel 12. Vers 18. Entschuldigung, ab Vers 7, 2. Korinther 12, ab Vers 7. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Also Paulus bekommt diesen Pfahl fürs Fleisch, ein Engel Satans. Und dieser Engel Satans ist beauftragt, ihn mit Fäusten zu schlagen. Und Paulus leidet darunter. Er leidet unter diesem Pfahl fürs Fleisch und er bittet dreimal den Herrn. Er bittet dreimal den Herrn, dass er ihn befreit, dass er von ihm ablässt. Und der Herr antwortet ihm und sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Wir sehen hier, dass dieser Engel Satans auch mit in Verbindung mit dieser Schwachheit stand. Wir können uns vorstellen, es war eine Krankheit, ein Leiden, in das er kam, das ihn auch schwach gemacht hat. Aber in dieser Schwachheit soll die Kraft Gottes vollkommen werden. Deswegen geht es weiter darum, will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Solche Nöte, solche Situationen, in die Paulus ständig hineinkam und die dazu geführt haben, dass er sich seiner Schwachheit bewusst wurde, das waren genau die Situationen, die er brauchte, um auf die Kraft des Herrn zu vertrauen, dass der Herr in seiner Kraft eben durch ihn wirkt. Wir sind immer in diesem Konflikt, wenn wir stark sind, wenn wir uns stark fühlen, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen. Wenn wir aber schwach sind, wenn wir merken, wir können nichts und uns ganz bewusst ist, das, was Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann kann der Herr durch seine Kraft wirken, denn wir haben keine eigene Kraft, um zu wirken, um uns von ihm gebrauchen zu lassen, in Anführungsstrichen, sondern wir müssen uns in seine Arme werfen, weil wir absolut abhängig sind von ihm und eben durch ihn sein Name verherrlicht werden soll. Und deswegen hat Paulus hier eine andere Sichtweise gehabt. Er hätte sagen können, schon wieder eine Not, schon wieder eine Bedrängnis, schon wieder etwas, was mir zu schwer ist. Das sagt er aber nicht. Er sagt, ich habe Wohlgefallen an Schwachheiten. Anstatt sich zu beschweren, dankt er Gott für die Schwachheiten. Er dankt Gott für die Nöte. Und das ist etwas, was die Größe von Paulus zeigt. Die Größe sehen wir eben daran, dass er klein war, dass er klein wurde und dass Christus eben ihn eingenommen hat und dass er gedankt hat für Dinge, für die wir natürlicherweise nicht danken mögen. Und wir sollen dankbar sein. Wir sollen dankbar sein alle Zeit und so dürfen wir auch danken für das, das uns gar nicht erfreut, für Dinge, für die wir eigentlich hadern wollen. Wirklich zu danken für eine Not, für einen Sturm, das ist das, was dann auch das Herz in eine andere Richtung lenkt. Und das können wir auch bewusst ausdrücken dem Herrn gegenüber im Gebet, dass wir wirklich für eine Angst, für eine Not, für einen Sturm ihm danken und wissen, dass er dadurch zum Ziel kommt und dass es ein Mittel ist, das er gebraucht, dass wir nicht mehr auf uns selbst, sondern auf ihn vertrauen. Abschließend möchte ich noch eine Stelle aus dem Römerbrief vorlesen, die allen bekannt sein sollte, und zwar Römer 8, ab Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alle schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Auch an dieser Stelle sehen wir, dass wir in der Hand des Herrn sind und dass der, der zu Christus gehört, der ihm angehört, dass er nicht angeklagt werden kann. Denn wer sollte ihn anklagen? Wer sollte es wagen, ihn anzuklagen? Und dieser Klage wird dann stattgegeben. Die Klage wird abgewiesen, die auch aufgebracht wird, die auch vor Gott gebracht wird. Sie wird abgewiesen, da der Herr Jesus für uns ist. Er ist derjenige, der sein Leben für uns gelassen hat, der für uns bezahlt hat. Und deswegen sind wir sicher in seiner Hand. Und überhaupt nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder etwas Gegenwärtiges noch etwas Zukünftiges. Da sehen wir, dass auch bei den Gläubigen, die meinen, sie seien ein geknicktes Rohr, die meinen, sie seien ein klimmender Docht, dass auch diese Gläubigen die Zuversicht haben, die Gewissheit haben dürfen, dass sie nichts von der Liebe Gottes trennen kann, nichts kann sie von seiner Liebe scheiden, weil er für sie ist. Er ist für uns, er tritt für uns ein, er verwendet sich für uns. Und das hat er selber bei Petrus gesagt. Er hat zu Petrus gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das sagt er zu ihm, bevor er ihn verleugnet hat. Und somit wird es deutlich, dass der Herr Jesus für uns betet und er weiß genau um alles, was uns begegnet. Und als der große Fürsprecher, als der hohe Priester, tritt er für uns ein und verwendet sich, wie wir hier gelesen haben.